Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zillmer.
Hallo und herzlich willkommen zu den Float Originals. Und heute habe ich einen jungen Gast, nämlich Lena Weißkichel, die jetzt mit mir verbunden ist. Von wo genau, Lena? Wo bist du gerade?
Ich bin gerade auf Mallorca, also genauer in Palma, und segel hier die Nations Trophy auf der Club 52 Miramo als Navigatorin.
Ja, und ich habe tatsächlich auch schon mal in deinen Blog hineingeschaut, wo du ja immer wieder Neuigkeiten beschreibst, die gerade passiert sind oder was du gerade tust. Und der Blog, den du da schreibst, der heißt Segellena. Und da hast du tatsächlich auch schon ganz kurz was geschrieben über dich als Navigatorin und dass du das ja jetzt gerade erst gelernt hast. Wie hast du dich denn jetzt eingearbeitet als Navigatorin? Hat das schon gut geklappt?
Ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen Hilfe von Marcel Korte, dem Navigator, der vorher auf dem Schiff gesegelt ist. Und der hat mich die ersten paar Tage bei der letzten Regatta ein bisschen begleitet, mich ein bisschen gecoacht. Und es hat unglaublich viel geholfen. Und dadurch konnte ich mich eigentlich ziemlich schnell einarbeiten. Und jetzt ist es schon die zweite Regatta, die wir alle zusammen segeln. Jetzt ist Marcel nicht mehr dabei, aber es läuft alles sehr gut und ich fühle mich sehr wohl an Bord und bin natürlich immer noch viel im Lernen, aber die Crew ist da sehr geduldig und lässt mich lernen und freut sich, wenn ich was lerne und freut sich, dass ich dabei bin.
Ja, wie groß ist eure Crew?
Wir sind 12 Leute insgesamt.
Okay, und du bist diejenige, die da jetzt die Navigation macht?
Genau, also das ist jetzt Shortkurs, also in Short. Das heißt, es ist nicht so, wie man sich jetzt Navigation direkt vorstellen würde. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie rausfinden muss, wo wir jetzt nächstes hinfahren müssen, im Sinne, wie man, also woran man als erstes denken würde, sondern es ist tatsächlich mehr so Technikkram. Und zwar die Bordinstrumente kalibrieren und schauen, dass die alle richtig funktionieren. Und dann auf dem Racekurs vor allem schauen, wo sind wir am Start? Sind wir besonders weit unter der Linie, sind wir vielleicht ein bisschen zu spät dran, sind wir vielleicht zu früh dran, müssen wir noch ein bisschen Zeit killen, Burn Time heißt das dann. Und dann vor allem auf dem Kurs halt auch so ein kleines Bild für den Taktiker malen, wo wir uns gerade befinden, wann wir auf der Leyline sind, was der lange Bug ist und so weiter. Also das ist Inshore ein bisschen anders als das, wie man sich das vorstellt und wie es auch Offshore eher ist.
Offshore, das ist ja mal schon ein kleines Stichwort. Ich will aber vorher noch mal zurückgehen, Lena. Du bist jetzt 21 Jahre jung und du bist eine absolut segelbegeisterte Senkrechtstarterin, wie du von dir selber auf deinem Blog sagst. Beschreib doch bitte noch mal so ein bisschen, woher du kommst und was du so vorher gemacht hast, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich ein Bild von dir machen können.
Ich komme ursprünglich aus der Wedemark, das ist eine kleine Gemeinde nördlich von Hannover und habe dann am Stenhuder Meer segeln gelernt. Das war so ein Opti-Sommercamp in Stenhude und meine Mama hatte mir so den Flyer unter die Nase gehalten, meinte so, hier, es wäre doch vielleicht mal was für dich, such dir doch mal endlich einen Sport aus, weil ich war irgendwie so ein bisschen nicht so sportaffin damals. Und ja, das musste ich auch selber bezahlen, zur Hälfte zumindest. Und ich sage bis heute, war mein bestes Investment, weil ich habe da meine Leidenschaft entdeckt und ja, das waren dann so 5 Tage und meine beste Freundin war auch mit dabei. Da habe ich dann meinen jüngsten Segelschein gemacht und bin dann das Jahr darauf nochmal da gewesen. Dann war es aber langweilig, weil ich ja schon meinen Segelschein hatte und bin dann in so eine Regatta-Gruppe in meinen ersten Segelverein eingetreten, den Seglerverein Großen Heidorn, und habe da dann in der Opti-Gruppe trainiert, habe mir aber noch ein bisschen Zeit gelassen mit meiner ersten Regatta. Das war dann erst 2 Jahre später, also ich habe 2008 segeln gelernt und 2010 dann meine erste Opti-B-Regatta gesegelt.
Hilf mal schnell, wie alt warst du da? Da müssen wir nicht rechnen.
Ja, 8. Okay. Also 2008 war ich 8 und 2010 dann 10.
Ja. Das heißt, du bist auch wirklich schon ein Kind des Segelns. Wie ging das denn dann weiter?
Ja, ich bin dann nach Opti-A irgendwann umgestiegen, 2013 noch mal bei der Deutschen gewesen, aber nicht besonders erfolgreich. Wir haben immer gescherzt, ich war dann schon so groß, dass mein Kopf auf der einen Seite rausguckte und meine Beine auf der anderen im Opti. Hatte dann kurzzeitig überlegt, für 20er zu segeln, habe aber keinen passenden Partner gefunden und mich dann für den Laser entschieden und bin da bis heute auch sehr froh drüber, weil ich dadurch so ein bisschen mein eigenes Ding machen konnte, mich auf mich konzentrieren konnte und super viel lernen konnte und mich letztendlich auch in der Klasse für das Internat in Schilksee qualifiziert habe in dem Sinne. Also wir hatten dann ein Gespräch im Stützpunkt und die haben mir dann, wir waren bei der 4.7 EM in Norwegen und da bin ich ganz gut gesegelt dafür, dass ich noch ziemlich unbekannt war und dann, es war halt nicht genug für einen Kaderstatus, aber der DSV hatte irgendwie dann da Interesse dran. Und mein Verband hat es auch ein bisschen gepusht und so bin ich dann ins Internat gekommen. Und das war auch dann die zweitbeste Entscheidung meines Lebens. Da ja, habe ich dann 3 Jahre verbracht, habe dann mein Abi gemacht, lief auch ziemlich gut, trotz aller Segelei, sehr gutes Abi. Und habe ja nebenbei halt gelernt, was es heißt, Leistungssportler zu sein. Dafür ist das Internat einfach eine unglaublich gute Schule. Bin auch total selbstständig geworden, weil das Internat ist jetzt nicht so, wie man sich ein klassisches Internat vorstellt. Eigentlich sind es nur 8 Zimmer und ein Gemeinschaftsraum und mit kleiner Küche. Wir kriegen zwar Mittagessen gekocht, aber Frühstück und Abendessen hat man sich immer so ein bisschen selbst organisiert. Ist auch ein Stück weit immer selber einkaufen gegangen, musste es schauen, dass man zur Schule kam, irgendwie mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder dann irgendwann vielleicht mit dem Auto. Und dann musste man sich nachmittags halt sortieren und schauen, dass man seine Hausaufgaben hingekriegt hat und trotzdem aufs Wasser kam und das Athletiktraining gemacht hat. Und ja, dann habe ich mein Abi gemacht, habe dann mit Lasersegeln aufgehört, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kam nicht mehr weiter und ich wollte irgendwie was Neues lernen. Die Lernkurve ging halt nicht mehr so steil. Und habe dann 49er ausprobiert, also 49er FX natürlich. Bin mit Kati Bartelheimer sogar die Junioren-WM direkt gefahren, nach 2 Wochen Training in Marseille, bei Mistral und einfach unglaublich viel Wind. Und wir haben, glaube ich, mehr kaputt gemacht, als dass wir wirklich gesegelt sind. Aber ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß. Ich glaube, Kati hatte auch Spaß. Und es war eine unglaubliche Erfahrung und hat sich jetzt auch im Nachhinein ausgezahlt, weil es ja jetzt Olympia-Revier. Und ja, Kathi wollte aber mit ihrer Schwester segeln und von daher habe ich mich dann anderweitig umgeschaut und habe eine Zeit lang mit Silas Mühle Nakra gesegelt. Der hatte auch noch eine Partnerin gesucht und wir haben uns nicht so gut verstanden, wie wir uns beide das vielleicht gewünscht hätten. Von daher hat das auch nicht so lange gehalten, so dass ich dann doch noch mal 1 Jahr Laser gesegelt bin. Also es war ein ziemliches Hin und Her und ich bereue das aber überhaupt nicht, weil es hat mich am Ende halt alles dahin geführt, wo ich jetzt bin, weil mich dann im Herbst, es war dann mittlerweile Herbst 2019 oder es ging eigentlich schon auf Weihnachten zu, hat mich dann Max gefragt, Max Gurgel, ob ich nicht mit ihm die Mixed Offshore WM-Ausscheidung segeln möchte. Das kam dann da gerade auf mit Mixed Offshore, dass das ja vielleicht olympisch wird. Und ich kannte Max eigentlich kaum, also wir hatten uns eigentlich nur gesehen, weil Silas Vater oder ja das Team wollte halt die beiden Akras vermessen, die das Team hatte. Und Silas war leider in Buenos Aires bei den Jugendolympischen Spielen und konnte halt das nicht beaufsichtigen. Und dann sollte das die neue Crew machen. Das war dann ich und bin ich da aufgetaucht und hatte natürlich keine Ahnung von dem Boot, weil wir noch nie zusammen wirklich gesegelt sind, außer mal zum Ausprobieren. Hab mir dann vorher die Klassenregeln ausgedruckt, damit ich irgendwie zumindest ein bisschen was wusste, ein bisschen was anmarkiert und bin dann da aufgetaucht und habe halt irgendwie geguckt, dass ich klarkomme. Und Max war aber ziemlich beeindruckt und begeistert davon und das hat scheinbar so einen guten Eindruck hinterlassen, dass ich dann, dass er mich dann 1 Jahr später gefragt hat, ob wir zusammen segeln wollen. Und das war für mich natürlich ein riesengroßes Glück, weil Max hat ein super gutes Netzwerk und als wir dann angefangen haben, zusammen Mixed Offshore zu segeln, hat er mich einfach in diese Welt reingeschubst von Deckschiffen und Offshore und Short-Handed Offshore. Und da hat sich für mich einfach eine ganz neue Welt eröffnet.
Genau, dann kam aber leider das Aus für das Double-Handed Offshore für Olympia 2024. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Und damit war natürlich auch ein bisschen diese Zukunft dahin im Offshore zu segeln für dich erstmal beendet, oder wie siehst du das jetzt?
Ja, also es war natürlich schon so ein bisschen abzusehen, Anfang dieses Jahres oder auch schon im Winter, dass es halt immer noch nicht bestätigt war als olympische Disziplin. Und dann hat man sich natürlich gefragt, was ist da los? Warum wird das nicht bestätigt? Dann haben wir das natürlich immer die ganze Zeit verfolgt. Haben auch mitbekommen, dann als, ich glaube, das war ein Offshore-Committee, was dann nochmal das so eingegrenzt hat und gesagt hat, okay, wir wollen das nur in 20x20-Meilen-Radius machen, was tatsächlich ganz schön tough geworden wäre, weil wenn man sich so ein 20x20-Meilen-Radius anschaut, da kann man keine langen Legs fahren und dann ist es mit dem Schlafen dann irgendwann wirklich eine taffe Aufgabe. Man muss es dann wirklich gut planen. Aber ich hätte mich unglaublich darauf gefreut. Also ich glaube, es wäre eine richtig coole Challenge geworden. Und ich glaube, auch Max und ich wären da echt gut drin gewesen als Team. Und ja, von daher war es dann tatsächlich für uns beide natürlich nicht cool, dass es dann nicht zustande gekommen ist. Allerdings war es bei mir so, dass mich 2-3 Wochen vor der Entscheidung, als es wirklich feststand, dass Mixed Offshore nicht olympisch wird, dass Nadine Böhm mich gefragt hat, ob ich nochmal 49FX segeln möchte mit ihr und nochmal vorschoten möchte. Und wir haben dann das mal ausprobiert, zusammen zu segeln. Und das, ja, ich muss immer noch grinsen, wenn ich daran denke, weil wir haben uns einfach auf Anhieb so, so gut verstanden. Und da war sofort so viel Kommunikation da, wie ich das einfach noch nie vorher auf einem Zweihandschiff erlebt habe. Und ich habe ja schon ein paar Segelpartner gehabt vorher. Und ich stand da so ein bisschen wirklich vor so einem Dilemma, was soll ich jetzt machen? Weil auf der einen Seite hatte ich halt die Nadi, mit der ich mich super, super gut verstand und einfach das Gefühl hatte, das könnte was richtig, richtig Großes werden. Und auf der anderen Seite hatte ich aber schon mit Max alles aufgebaut, diese Olympiakampagne für Mixed Offshore. Und ja, es war eine super, super taffe Entscheidung und letztendlich wurde sie mir abgenommen. Da will ich ganz ehrlich sein. Und ich war ein bisschen erleichtert, dass sie mir abgenommen wurde, aber ich bin natürlich trotzdem enttäuscht, dass diese Chance für Mixed Offshore einfach weg ist, weil das ist einfach so eine coole Klasse. Ich durfte super viele Leute kennenlernen, die halt auch dieses Mixed Offshore verfolgt haben und halt auch wirklich große Namen in der Szene und habe gemerkt, klar, die kochen auch alle nur mit Wasser, aber es sind einfach super coole Leute mit super viel Erfahrung, weil das ist nämlich auch das, was dieses Offshore ja ausmacht. Du musst halt super viel Erfahrung haben, um gut zu sein. Aber auf der anderen Seite musst du selber auch nicht unbedingt viel Erfahrung haben, sondern du kannst dich mit jemandem zusammentun, der viel Erfahrung hat. Und dann hast du auch noch das Mixed, den Mixed-Anteil, nämlich Mann und Frau zusammen. Und bei Max und mir hat man es einfach unglaublich gut gesehen, dass Mixed-Teams einfach sehr, sehr gut funktionieren, weil Max war ein völliger Chaot oder ist ein völliger Chaot. Sorry, Max. Und ich bin sehr, sehr organisiert und da haben wir uns unglaublich gut ergänzt. Und Max ist ein sehr, sehr guter Segler, der auch sehr, sehr viel von Trim versteht. Und da konnte ich unglaublich viel von ihm lernen und lerne immer noch sehr viel von ihm, denn wir gehen immer noch ab und zu zusammen segeln. Aber für mich war es dann ja eine Erleichterung, dass ich mich für die Olympiakampagne im F49FX mit Nadi entscheiden durfte.
Du sagst auf deiner Seite, dass du mit Nadi Böhm oder Nadine Böhm Gold in Paris holen willst. Siehst du das jetzt so, dass das möglich ist, weil Susan Boyke und Tina Lutz das jetzt vorgemacht haben? Oder ist es für dich so, du willst einfach nach den Sternen greifen und man nimmt sich ja irgendwie sonst nichts vor und dann also mal Gold?
Tatsächlich hatten wir dieses Ziel schon, bevor Tina und Sani Silber geholt haben. Das war so ungefähr eine Woche, bevor die Spiele zu Ende waren. Da hatten wir unseren Mentalcoach Markus Bauchowitz in Kiel dabei, der war mit auf dem Wasser und dann haben wir an Land relativ viel Mentalcoaching gemacht. Also der macht so Blockaden lösen mit einer Technik, die heißt Brainwave Coaching. Ja, da haben wir zwei Nachmittage ganz viel zusammengearbeitet und bei mir hat sich da tatsächlich super viel verändert im Kopf. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, auf einem olympischen Podium zu stehen und eine Medaille in der Hand zu halten. Und nach diesen zwei Tagen mit Markus hatte ich plötzlich ein Bild vor Augen und es war aus der Ich-Perspektive und ich stand mit Nadi auf dem Podium ganz oben und hatte eine Medaille in der Hand. Und da ist mir klar geworden, ja, ich kann das und ich kann das vor allem mit Nadi. Und der Grund, warum ich glaube, dass ich das kann, ist einfach, dass wir einfach zwei Stärken haben. Die sind Kommunikation. Wir kennen beide, also wir reden da auch immer wieder drüber, weil es uns immer wieder auffällt, wir kennen kein Team, was so viel über so wichtige Sachen einfach wirklich kontinuierlich immer wieder redet. Und dann ist es Erfahrung, weil wir kommen beide aus komplett unterschiedlichen Hintergründen. Nadie ist 8 Jahre 470er nur gesegelt, hat aber dafür 2 Kampagnen knallhart durchgezogen mit allem drum und dran. Und ja, ich habe einfach Erfahrung aus 5 Bootsklassen, glaube ich. Und habe halt einfach super viel andere nützlichen Zeugs gelernt. Ja, und da ergänzen wir uns halt super gut. Und ja, im Moment haben wir eine To-Do-Liste, die hat ziemlich viel Boothandling. Und da sind wir jetzt mittlerweile bei 50-60%. Und ja, wir versuchen vor der ersten Regatta noch zu 80 zu kommen. Dann können wir ziemlich confident diese Regatta dann segeln und können auch davon ausgehen, dass wir ein gutes Ergebnis fahren. Und daran sieht man jetzt auch schon wieder, also wir gehen da sehr strukturiert ran. Wir arbeiten einfach unsere Aufgaben ab, weil wir der festen Überzeugung sind, wenn wir diese Aufgaben alle abgearbeitet haben, dann können wir unser volles Potenzial auspacken, Nadis taktische Fähigkeiten auspacken und ja, glauben fest daran, dass wir dann auch Gold bei Olympia holen können.
Wie geht es jetzt weiter? Im Moment bist du auf Mallorca und segelst mit einer 12er Crew. Und du warst aber auch am Gardasee und hast da schon 49er FX trainiert. Wie ist denn jetzt so dein Trainingsplan? Wie stellen wir uns vor, sollen die nächsten 3 Jahre bis 2024 denn so aussehen?
Ja, also wir haben ein großes Ziel für nächstes Jahr. Das ist die WM in Halifax. Oder in Nova Scotia, also auf jeden Fall in Kanada. Da ist das Ziel, Top 8 zu fahren, mindestens. Wenn mehr geht, auch mehr. Weil das wäre das DSV-Kaderkriterium. Und bis dahin werden wir nochmal am Gardasee trainieren, jetzt nach der Nations Trophy. Wir haben jetzt schon 5 Wochen am Gardasee trainiert. Das ist einfach das perfekte Revier, weil immer Wind ist und man super gut einfach Boathandling im Skiff trainieren kann. Danach geht's nach Valencia. Das hat sich so ergeben in Kooperation mit Nadis Club. Beziehungsweise ist jetzt auch mein Club, weil der Club uns unglaublich gut unterstützt. Und ja, ist auch ein sehr cooler Club, der Deutsche Touring Yacht Club. Dann fahren wir wahrscheinlich nach Vilamoura, fahren die beiden Grand Prix mit. Und dann geht's nach dem Winter quasi dann direkt wieder nach Mallorca, wo dann die Prinzess Sofia Regatta stattfindet. Eigentlich sollte die jetzt im Herbst ja auch noch stattfinden, wurde aber aufgrund geringer Meldezahlen abgesagt. So dass wir jetzt nochmal diesen Gardasee-Block eingeschoben haben, sonst hätten wir jetzt schon eine Regatta gesegelt, beziehungsweise dann in ein paar Wochen. Und ja, dann nächstes Jahr werden wir einfach die Regatta-Saison mitnehmen, was halt so Standard ist. Dann gibt's noch die Air Olympic Week nach Palma. Dann werden wir irgendwie wieder nach Deutschland unseren unsere Base verlegen. Dann ist Anfang Juli in Aarhus die Europameisterschaft, die werden wir mitfahren. Und dann geht's, denke ich, auch schon nach Kanada. Also das wäre so das nächste Jahr. Und dann für die nächsten 2 Jahre steht der Plan natürlich noch nicht so konkret. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir halt in 2 Jahren auf jeden Fall auf dem Level sein wollen, dass wir uns für Olympia qualifizieren können, weil der Zyklus ist ja nicht so lang, dadurch, dass Tokio 2020 verschoben wurde. Und von daher haben wir wirklich wenig Zeit. Aber wir haben uns beide sehr committed, also komplett committed eigentlich. Und ich habe zum Beispiel meine Uni jetzt auch komplett zurückgestellt, werde ein Fernstudium anfangen, damit ich das irgendwie noch ein bisschen weitermachen kann nebenbei. Und habe nicht vor, irgendwie viel Zeit zu Hause zu verbringen, sondern wir werden wahrscheinlich ja einfach durchgängig trainieren und zwischendurch immer mal ein paar Tage Pause machen, um den Kopf frei zu kriegen. Ja, 2024 geht's dann nach Paris.
Mhm. Sag mal, wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt die ganze Zeit immer unterwegs seid, du hast gerade das Wort Fernstudium erwähnt und du willst dann was studieren oder studierst du schon und kannst du das im Fernstudium machen? Erzähl mal ein bisschen was über deine anderen Neigungen, die du ja sicherlich auch noch hast. Also in welche Richtung soll das gehen?
Ja, das sind tatsächlich auch nicht wenige Neigungen. Also ich habe bisher schon 2-mal das Studium gewechselt, von Physik nach Lebensmitteltechnologie und dann jetzt aktuell studiere ich noch internationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen. Also 3 ziemlich unterschiedliche Richtungen eigentlich. Und jetzt werde ich nochmal das Studienfach wechseln und in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich Kommunikation und Medienmanagement. Weil ich einfach gemerkt habe, dass mir halt dieses Schreiben unglaublich viel Spaß macht und dass ich das auch ziemlich gut kann. auch Social Media zu machen. Ich habe halt eigentlich für die Kampagne jetzt den Social Media Kanal komplett übernommen, habe uns eine Sponsorenmappe zusammengebastelt, oder beziehungsweise zwei sogar, und habe die Website gebaut und ja, habe einfach gemerkt, dass das mega mein Ding ist und ich da mega Spaß dran habe und dass ich es halt auch noch machen kann, wenn ich abends eigentlich schon völlig tot bin vom Segeln und gar keinen Kopf mehr für irgendwas habe, aber das geht dann irgendwie trotzdem noch. Und ja, man kann das halt online studieren, ist halt nicht ganz günstig, aber ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht selber so ein bisschen finanzieren kann über einen kleinen Nebenjob, weil so ein Social-Media-Kanal für jemand anders so ein bisschen ein paar Posts machen und sich Posts kreativ überlegen, das kann man halt auch neben der Olympia-Kampagne machen, wenn man halt nicht zu Hause ist die ganze Zeit. Ja.
Gut. Du hast ja noch was anderes vor, nämlich hast du vorhin den Namen Ebiela erwähnt und Ebiela ist ja ein wesentlich wichtiger Teil des Magenta Projects, wo auch wir als Flotmagazin Partner sind, und zwar der deutsche Partner. Und du möchtest jetzt auch dich mentorieren lassen durch eine Mentorin vom Magenta Project, vielleicht sogar Ebiela, könnte ich mir vorstellen. Und das ist ja sicherlich auch nochmal zurückzuführen auf deine guten Erfahrungen beim Offshore-Segeln. Du hast dich angemeldet schon, beziehungsweise hast dein Interesse bekundet, dass man ja dann online beim Magenta Project machen kann. Erzähl mal dazu ein bisschen was.
Ja, ich habe das Magenta Projekt. Also ich habe ja letztes Jahr in Genua die EM gesegelt, die Mixed Offshore EM, und habe da Susan kennengelernt aus Irland, und die ist auch im Magenta Project involviert. Und die hatte mir dann irgendwann zwischendurch so ein bisschen gesagt, ja, hier, das wäre doch voll was für dich. Und das war aber schon im September, und bis ich mich dann irgendwie mal damit befasst hatte, war es halt leider schon zu spät, sich da anzumelden. Und Susan hat dann sogar noch irgendwie kurz Abby eine E-Mail geschickt und mich da drin in CC gesetzt und so. Und ja, von da an habe ich das dann halt so ein bisschen verfolgt und auf Instagram mir immer angeschaut, was sie so machen. Und ja, das war halt das Jahr auch, in dem ich offshore gesegelt bin. Das war halt von letztem Sommer bis jetzt, ja, diesen Sommer. Und habe immer mal wieder vor so Sachen gestanden, wo ich so gedacht habe, ach ja, jetzt wäre es eigentlich ganz cool, einen Mentor zu haben, der sich damit auskennt, der die Szene schon kennt, wo man einfach hingehen kann, Fragen stellen kann. Und habe dann mir fest vorgenommen, mich halt dieses Jahr zu bewerben. Und ja, dann habe ich bei meiner ersten Club 50 Regatta, bei der Copa del Rey, habe ich dann Abby getroffen. Die segelt auch auf einer anderen Club 50. Und wir haben uns abends kurz getroffen, um was zu trinken, und haben ganz viel uns unterhalten. Und sie hat mir dann auch nochmal ins Herz gelegt, dass ich das auch wirklich mache. Und ja, jetzt habe ich mich beworben und mal gucken, was passiert. Also naheliegend wäre, wenn ich einen Navigator als Mentor bekomme. Aber ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe meine Interessen angegeben und mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich angenommen werde. Ja, bin super gespannt auf die anderen Leute, die man dann da ja kennenlernt, die anderen Seglerinnen. Und ja, das Ganze, mich auseinandersetzen mit dem Magenta Project, hat mich halt auch so ein bisschen dazu gebracht, oder auch generell mein Einstieg in die Szene. Da habe ich halt gemerkt, es gibt nicht so viele Frauen im Offshore-Segeln in Deutschland. Und ja, ich bin zum Beispiel letztes Jahr das Silver Rudder gesegelt. Und gut, das ist jetzt in Dänemark, aber da segeln auch sehr viele Deutsche mit. Und ja, es sind ja immer so 450 Startplätze, und von den 450 Startplätzen waren halt irgendwie 3 Frauen letztes Jahr. Dieses Jahr sind es, glaube ich, 6. Ist jetzt bald wieder, irgendwie in einer Woche oder so. Und ja, das fand ich ganz schön erschreckend. Und ich habe mir dann gedacht, so Mensch, ich habe hier so eine krasse Möglichkeit bekommen von Max oder durch Max. Das war halt ja auch immer so, dass Max und ich immer irgendwie ein Schiff zur Verfügung hatten, auf dem wir segeln konnten, ohne dass wir jetzt ein Schiff kaufen mussten. Da hatten wir haben zwei super coole Kooperationen, einmal mit Rasmus Töpsch und jetzt mit zwei Jungs, die sich eine Dela 30 gekauft haben, Dirk und Chris. Und ja, die waren einfach, die haben mir so doll vertraut, die haben mir sogar ihr Boot gegeben, um damit die Rundborn-Holm-Regatta der Warnemünder in der Woche zu segeln. Und dann habe ich halt dieses Vertrauen genommen und habe gesagt, okay, ich segel mit einer Frauencrew Rundborn-Holm. Und ja, dann waren wir einmal zusammen vorher segeln. Das war die Überführung nach Warnemünde. Und sind dann da an den Start gegangen und haben den Jungs ordentlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Wir haben nämlich ungefähr die Hälfte des Rennens geführt und sind dann am Ende Zweite geworden.
Und, oh, wow.
Es war einfach eine unglaublich coole Erfahrung. Für mich auch eine unglaublich anstrengende Erfahrung, weil ich das erste Mal wirklich geskippert habe für eine Crew, weil vorher war es ja nicht wirklich skippern in dem Sinne, weil wir ja nur zu zweit gesegelt sind. Das heißt, klar, du warst für den anderen verantwortlich, aber meistens war es eher so, dass Max eher Skipper war und ich eher Co-Skipper. Das heißt, ich hatte nicht die Hauptverantwortung und irgendwie ist es halt beim Double-Handed-Segeln auch ein bisschen was anderes, als wie wenn du halt für mehrere Leute die Verantwortung hast. Dann habe ich da auch wieder viel Erfahrung gesammelt, was Navigieren angeht, natürlich dann eher im Offshore-Bereich. Und wir haben dann eine ziemlich coole Strategie hingelegt. Es war wettertechnisch auch sehr anspruchsvoll. Ja, und dann waren wir hinterher wieder im Hafen in Warnemünde in der Hohen Düne und haben da gefrühstückt nach dem Rennen und haben so rumüberlegt und ich meinte irgendwann so zu den Mädels, Mensch, also es war halt auch nicht meine erste OLC-Regatta, aber so die ersten so nach Corona wieder, wo man sich auch irgendwie mal gesehen hat und wo man auch andere Crews kennengelernt hat und ich so, Leute, es gibt doch voll viele Offshore-Seglerinnen in Deutschland, aber man muss sie erstmal finden, weil in vielen Crews segeln halt ein oder zwei Frauen mit. Aber so richtig kennen tut man sie nicht und man kennt halt immer nur irgendwie die Eigner. Und ja, dann haben wir uns überlegt, wir machen einen Instagram-Account und stellen jede Woche eine andere Offshore-Seglerin aus Deutschland vor. Und das haben wir dann auch gemacht und den gibt es jetzt auch schon seit der Regatta. Und da wird jede Woche eine Seglerin vorgestellt und es kommt unglaublich gut an. Es ist richtig, richtig
cool. Wie viele habt ihr denn schon vorgestellt?
So 10 bestimmt, glaube ich. Mindestens, wenn nicht sogar mehr, vielleicht sogar 15. Das Coole ist, dass eine aus meiner Crew, Anjola, die hat gleich gesagt, sie macht das. Und sie macht das unglaublich gut. Und ich lese mal ganz spannend die Berichte. Also jeder von uns fragt natürlich immer irgendwelche Leute an und fragt, ob sie den Fragebogen ausfüllen können und so. Und dann bin ich immer gespannt, was die anderen so an Leuten auftun und wer das so ist und die Storys dahinter. Ja, und das Ganze ging jetzt sogar so weit, dass die Mädels sich überlegt haben, okay, wir wollen das noch mehr machen mit Frauencrews oder mit einer Frauencrew segeln gehen.
Wie heißt denn der Instagram-Account? Kannst du das noch sagen?
Ja, Offshore-Seglerin.
Okay. Ich meine, es gibt ja doch schon auch einige große Vorbilder, wie natürlich Tutima. Die sind dir ja sicherlich ein Begriff. Und leider haben die ja letztes Jahr aufgehört und Kirsten Harmsdorf-Schönwitz, die Skipperin, ist jetzt unterwegs in anderen Gefilden. Auch darüber werde ich erst in Kürze was sagen können. Und ich glaube, da wird sich natürlich ordentlich was tun. Und dann ist ja auch der Hänger Cup im Oktober sicherlich wieder ein großes Frauen-Event, wo auch viele, viele Frauen wieder sichtbar werden als Seglerinnen und auch als Regattaseglerinnen. Und ich denke, wo es tatsächlich dringend noch Nachholbedarf gibt und wo sich auch unbedingt was verbessern und entwickeln muss, das ist dieser Offshore-Bereich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also da gibt es einfach viel zu wenige Frauen in Deutschland, die Offshore segeln und die auch sichtbar sind. Und und darum haben wir ja eben auch das Magenta Project nach Deutschland geholt, weil wir das eben verändern und verbessern möchten. Und wir haben ja auch mit Dika Ferry, die auf Float oder für Float ja schreibt, eine große Unterstützerin. Und ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen fragen, so eine Kampagne, wie du sie jetzt vorhast, die muss ja auch finanziert werden. Läuft das alles bei dir über den Verein? Wer unterstützt dich jetzt? Wie kriegst du deinen Lebensunterhalt finanziert? Wie macht man sowas?
Ja, wie macht man sowas? Ich glaube, es gibt super viele Wege, die da nach Rom führen. Bei mir war es eigentlich immer schon so, dass ich irgendwie vieles über Fundraising, Crowdfunding gemacht habe. Meinen allerersten Laser habe ich über eine Aktion 25x100 finanziert, wo ich 100 Leute gefunden habe, die mir 25 Euro geben sollten. Ein paar haben dann mehr gegeben, deswegen waren es dann nicht ganz 100. Also das wären auch ganz schön viele Leute gewesen. Aber so habe ich meinen ersten Laser finanziert. Dann ging das immer so weiter und für diese Leute habe ich dann natürlich auch den Blog geschrieben, den Newsletter immer verfasst. Und sowas Ähnliches machen wir jetzt auch für die 49FX-Kampagne. Natürlich im größeren Stil. Mhm.
Ja, dann drücke ich mal ganz doll die Daumen, dass das alles so klappt, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Und ich meine, es ist ja auch durch Boris Herrmann und seinen großen medialen Auftritt sicherlich sehr viel einfacher geworden, das Thema Segeln anzusprechen und dafür auf offene Ohren zu treffen und Leute zu finden, die ja einen da unterstützen möchten. Sicherlich nochmal ein bisschen was anderes, wenn das Frauen sind, als wenn es Männer sind. Ich glaube, da haben wir es noch ein bisschen schwerer immer noch, aber auch da gibt's jetzt ja eben Unterstützung durch das Magenta Project, die ja doch eine ganze Menge Erfahrung gesammelt haben in den vielen Jahren, die sie das jetzt schon machen. Und dann ist ja natürlich aber auch da immer noch eine Lena Weißkichel, die neben dem Segeln auch noch Interessen hat. Oder bist du einfach die absolute Segelfrau und es gibt nichts, was du sonst noch gerne tust und machst?
Ich bin schon ein Segelenthusiast. Ich liebe Segeln einfach unglaublich sehr. Und ich kann mir auch im Moment nicht vorstellen, dass ich mir es jemals vorstellen könnte, aufzuhören mit dem Segeln. Aber wie schon gesagt, ich schreibe sehr gerne. Ich schreibe auch, also im Moment schreibe ich natürlich nur irgendwie gefühlt nur über Segeln, aber ich schreibe auch gerne über andere Sachen. Dann liebe ich Essen. Das klingt jetzt sehr abgedroschen, aber ja, ich bin eine Genießerin, würde ich sagen. Ich mag es unglaublich gerne, mich in ein gutes Café zu setzen und einen guten Kaffee zu trinken und irgendwie den besten Kuchen aus dem Schaufenster mal zu probieren. Oder halt auch irgendwelches leckeres Frühstück. Und ich koche natürlich auch sehr gerne selber und backe auch sehr gerne, lese sehr gerne. Ja, ich würde einfach sagen, ich bin so ein bisschen Lebenskünstlerin. Ich genieße einfach das Leben und nehme jede Möglichkeit, einfach Freude zu haben an etwas mit. Und manchmal geht's halt schief. Aber das ist, glaube ich, immer so, wenn man einfach offen ist, neue Sachen auszuprobieren. Und das sind dann die Highs und Lows. Aber wenn man halt die Lows nicht mitnimmt, dann sind die Highs halt auch nicht so cool. Und wenn man aber beides auslebt, dann sind die Highs umso besser.
Ja, und du bist ja auch erst 21 Jahre alt und da sollte das Ausprobieren ja auch tatsächlich einen ganz großen Stellenwert haben und einnehmen dürfen. Und das Lebenskünstlern ist, glaube ich, da einfach ein ganz wesentlich wichtiger Erfahrungsschatz, den man dann später auch einsetzen kann. Also wenn man sich nicht ausprobiert hat, dann fehlt, glaube ich, einfach was im Leben. Und deshalb solltest du dich sowohl seglerisch sehr gut ausprobieren, als auch natürlich in der Lebenskünstlerei, wie du so sagst. Und ich wünsche dir da auf alle Fälle ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg bei deinen nächsten Regatten, die du segelst, damit du auch ins Kader aufgenommen wirst. Das wäre natürlich großartig. Ja, und in deiner Kombination mit Nadi Böhm wünsche ich dir alles Gute, gutes Gelingen und mach's Beste draus, würde ich sagen. Ich danke dir sehr, dass du bei uns gewesen bist, hier bei den Float Originals und verabschiede mich jetzt mal von dir hier und wünsche dir, wie gesagt, alles Gute.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich ein bisschen von mir erzählen durfte. Ja, freue mich, wenn wir uns mal persönlich treffen.
Ja, das tun wir ganz bestimmt. Und ich verabschiede mich jetzt hier auch von unseren Hörerinnen und Hörern der Float Originals. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, entweder mit Max Leopold Keter oder mit Stefan Gerhardt oder wieder mit mir.
Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.